Mach wat Krokwam Podcast da.
Okay, Lukas.
Das war Klingonisch, Martin.
Herzlich willkommen bei der Sendung mit der Maus.
Tatsächlich gab es bei der Sendung mit der Maus mal einen klingonischen Intro, ein klingonisches Intro, als Alexander Gerst, also in der Folge, als es um Weltraum ging.
Clever, clever. Aber warum hast du uns denn jetzt etwas auf Klingonisch erzählt?
Erstmal sage ich, was ich gesagt habe. Ich habe nämlich gesagt, lass uns einen Podcast aufnehmen. Also, ich weiß nicht,
aber
ob man
Podcast,
das
hier... Aber Podcast, das gab es nicht auf
das
Klingonisch.
Das gab es nicht, deswegen das dieses Podcast da drin, genau. Ja, warum? Weil unser Thema heute... erfundene Sprachen sind. Und zwar Sprachen, die vor allem für Filme erfunden worden sind. Fantasy-Sprachen, könnte man sagen, ne?
Ja, oder konstruierte Sprachen.
Konstruierte Sprachen.
In dem Sinne, Filme stellen ja immer eine gewisse Form der Realität dar. Manchmal entspricht die mehr unserer und manchmal ist sie aber auch fantastisch und zeigen ganz entfernte Welten, egal ob jetzt Fantasy-Welten oder Science-Fiction-Welten, wo dann halt auch manchmal Figuren vorkommen, die gar nicht unsere menschliche Sprache sprechen oder Englisch sprechen in den meisten Fällen, sondern wirklich eine Aliensprache, sich in einer Aliensprache unterhalten. Und dann ist Hollywood... meistens sind es dies ja natürlich, die dann das Kohle haben, um sich eine Sprache auszudenken, die sich dann hinsetzen und eine eigene Sprache entwickeln.
Ja, bevor wir anfangen damit, dann wollen wir vielleicht noch ganz kurz was dazu sagen, wie das jetzt hier weitergeht, denn wir haben ein bisschen was am Format geändert, ne? Wir haben uns entschieden, das Filmmagazin ein kleines bisschen zu verändern. Wir werden jetzt uns, wie gehabt, auch ein Thema immer für eine Folge raussuchen, aber das Thema ein kleines bisschen spezifischer fassen und dann dafür sorgen, dass jeder von uns sozusagen eine Geschichte zu diesem Thema mitbringt. So werden wir es heute auch machen. Und wir werden jetzt öfter erscheinen, ne?
Genau, jetzt sind nämlich alle 2 Wochen kann man jetzt uns hören. Jetzt muss ich alle, liebe Hörende, immer jetzt alle 2 Wochen in den Podcast-Catcher des Vertrauens schauen. Da sollte jetzt dann alle 2 Wochen eine neue Folge erscheinen.
Ein Upgrade.
Upgrade, genau. Wir haben uns ein bisschen überlegt, dass wir ein bisschen das wie gesagt, umstellen, das Filmmagazin, das uns auch erlaubt, ein bisschen schneller zu produzieren, ein bisschen dynamischer und auch für uns gelegen. Und wir hoffen da, dass das bei euch auch gut ankommt. Wir werden das auch jedes Mal, also jede Folge wird immer ein Überthema haben, aber wir werden, wie gesagt, immer so ein spezifisches Thema dann noch oder ein spezifisches Beispiel dafür mitbringen.
Mhm. Was aber erhalten bleiben wird, ist auf jeden Fall unsere wunderbare Werbung.
Lukas, gib mal einen Fuffi her. Ich gehe raus, wenn du mir einen Fuffi gibst, dann mache ich draußen für dich persönlich Werbung, dass du ein geiler Typ bist.
Ja, Werbung, die beste Erfindung der Menschheit.
Oder? Finde ich auch. Werbung ist schon was Tolles.
Keine Sorge, es kommt keine Werbung an dieser Stelle.
Schade.
Habt ihr jetzt gedacht? Nein, wir machen keine Werbung. Das Filmmagazin bleibt werbefrei. Nein, obwohl, wir machen doch was. Eigenwerbung.
Ein bisschen Eigenwerbung ist die beste Werbung, denn wir wollen eure Stimme haben. Auf Twitter, auf Instagram oder persönlich uns geschickt, denn wir würden gerne wissen, wie gefällt euch das Filmmagazin? Was ist super, was ist nicht so super? Davon leben wir sozusagen auch ein bisschen. Wir nehmen ja sonst kein Geld, sondern wir wollen, ob es euch gefallen hat. Eure Zuneigung ist unsere Währung. Deswegen schreibt uns da gerne, wie es euch gefallen hat per Mail oder per andere Social-Media-Dienste. Besucht auch auf jeden Fall filmmagazin.audio. Da haben wir noch viele, viele weitere Episoden mit spannenden Themen und Gästen.
Und eine sehr gute Kommentarfunktion, die sehr gerne genutzt werden kann. Wir antworten auch meistens.
Deswegen aber jetzt back to the show. So, Sprachen sind ja eigentlich immer ausgedacht, wenn man das so will. Meistens ist da natürlich eine jahrtausendalte Geschichte dahinter, wie sich eine bestimmte Sprachen oder jahrhundertealte Geschichte dahinter, wie sich Sprachen entwickelt haben, wie sich Dialekte und Akzente gebildet haben. Da sind natürlich Filme, die sich eine eigene Sprache ausdenken, dann innerhalb weniger Jahre bildet sich da meistens etwas. Aber das Interessante ist, es gibt sogar in der Geschichte Hollywoods nicht nur Aliens, die sich in komischen Designs oder in komischen Kostümen miteinander in einer Sprache unterhalten, die wir gar nicht ohne Untertitel gar nicht verstehen würden. Es gab tatsächlich auch mal eine andere Art der künstlichen Sprache in Hollywood, so gerade in den 90er, 30er und 40er Jahren, da gab es den Mid-Atlantic Accent, heißt das, der also sozusagen Mitte des Atlantiks zwischen Europa und Amerika, hat sich da in Australien, ist da der Ursprung her, hat sich im 19., 20. Jahrhundert hat sich da so ein Akzent gebildet, der sozusagen das korrekte Englisch sein sollte, also ein so ein bisschen Oxford-Englisch, ein sehr hochtrabendes Englisch, war das ein Akzent, der dann vor allen Dingen von der High Society in Amerika gesprochen wurde und dann halt auch von entsprechenden Schauspiellehrern und Lehrerinnen den Schülern beigebracht wurde. Das heißt, das war dieser Mid-Atlantic Accent, weil die Sprache oder die Art des der Aussprache war dann lange Zeit sozusagen der way to go. Und deswegen sind viele Filme, die man sich aus diesem Jahrzehnt oder aus diesen beiden Jahrzehnten, den 1930er und 40er Jahren anhört, die sprechen diesen Mid-Atlantic Accent. Und deswegen, falls man sich jemand, der ein bisschen mehr Ahnung mit englischen Akzenten hat und sich wundert, was ist das denn das für ein Akzent, der ist, kann ich gar nicht verorten, dann ist das höchstwahrscheinlich dieser Mid-Atlantic Accent.
Ich frage mich nur, warum der Mid-Atlantic Accent heißt, weil liegt Australien nicht im Indischen Ozean?
Also. Das auf jeden Fall, aber wahrscheinlich war es so gedacht, dass es halt so zwischen Amerika und USA, zwischen Amerika und England sein sollte. Dass das sozusagen der best of both worlds.
Ah, okay.
Und also wahrscheinlich kam, ich muss gerade nochmal nachgucken, wer genau dahinter steckte, aber der kam wahrscheinlich aus England oder so und hat dann in der Australien gelebt.
Ja, im Prinzip kommen ja viele in Australien lebende
ursprünglich
Menschen
deswegen, aus das wird es wahrscheinlich sein. Genau, aber wir wollen uns ja hauptsächlich jetzt mit Fantasy-Sprachen ja unterhalten, wirklich komplett ausgedachten Begriffen. Und dann fange ich jetzt mal an mit meinem Beispiel, Lukas, was ich dir gerne erzählen wollte, nämlich möchte dir von Paul Frommer erzählen. Mhm. Der wuchs als Jude in New York auf. Englisch war seine Muttersprache, er lernte aber schon relativ schnell Hebräisch als sozusagen seine erste Fremdsprache kennen, schon eine Sprache, die recht kompliziert ist. Und dabei entdeckte er dann auch seine Liebe für die Sprache und für die Analyse von Sprache vor allen Dingen und die Geschichte dahinter, was das über unsere Welt aussagt und wie man da die Welt sehen kann, wenn man verschiedene Sprachen lernt. Er studierte dann auch später Latein, Französisch, Deutsch, hat als Soldat in Malaysia gelehrt, hat dort auch die Sprache gesprochen und studiert und er wurde dann Professor für Clinical Management Communication in Kalifornien, also eigentlich Management-Kommunikation, also eher was geschäftsmäßig Trockenes. Hat aber immer sozusagen diese Liebe für alle Sprachen auf der Welt immer in sich gehabt und irgendwann dann, Anfang der 2000er, 2005 um genau zu sein, leitet ihn ein Unikollege eine Mail weiter, dass nämlich Hollywood einen Sprachschöpfer sucht. Mhm. Und das war nicht irgendjemand, hat da einen Sprachschöpfer gesucht, sondern Lightstorm Entertainment. Das ist die Firma von James Cameron, der gerade schon an seinem neuesten Riesenprojekt sitzt, das auch noch viele Jahre in der Mache sein wird, nämlich Avatar.
Also das Riesenprojekt schlechthin.
Was jetzt auch schon die Fortsetzung sich auch schon seit 11 Jahren in der Mache befinden. Der braucht immer ziemlich, ziemlich lange für seine Filme in den meisten Fällen. So auch damals. Und Cameron möchte gerne eine komplizierte, aber auch schöne Sprache für sein Alien-Volk. Das, wie gesagt, ja ein Avatar. Ihr kennt den Film wahrscheinlich, aber falls er euch entfleucht ist, um was es da ging, da geht es ja um Jack Sully, oder um Jack heißt es auf jeden Fall, der ja auf einem fremden Planeten Pandora als Soldat stationiert ist. Und dort geht es dann darum, dass die Menschen den Planeten ausbeuten und dort halt auch das einheimische Volk, die Na'vi, vertreiben wollen, um an ein mächtiges Metall zu kommen. So. Und diese Na'vi, dieses Urvolk, das spricht natürlich eine ganz eigene Sprache. Und dafür wollte James Cameron auch, wie gesagt, einen Sprachschöpfer haben, der sich damit auskennt oder mit Sprachen auskennt, damit er ihm eine Sprache konzipiert. So, und die Entwicklung, und die haben sich dann getroffen und es kam dann relativ schnell dann dazu, dass sie sich gut verstanden haben und dass dann Paul Frommer den Job bekommen hat. Und die Entwicklung dieser Sprache, die also das Grundgerüst wirklich, also wirklich wie sich die ersten Laute, Vokale und Konsonanten angehört haben und angehören sollen, das dauerte so 4 Monate. Dann hatte er dieses ganz, ganz grobe Gerüst, wie sie erstmal wie sich verschiedene Laute anhören sollen. Da kam dann und nach diesem Prozess kam dann die Morphologie, heißt das. Das ist sozusagen die Struktur und Aufbau des Wortes. Und dann die Syntax, das ist dann der Satzbau und die Satzstruktur. Das heißt sozusagen immer komplizierter, erst von wirklich so dem einzelnen Vokal, wie der klingt, dann wie kann ich daraus ein Wort bilden und wie kann ich aus dem Wort einen Satz oder einen Halbsatz bilden und dann halt ganze Sätze irgendwann sich bilden. Zumal das eine, was er sich dann überlegt hat als Ungewöhnlichkeit, die jetzt in westlichen Sprachen kaum vorkommen, ist sozusagen die Zeitform für Verben. Die sind da jetzt sozusagen auch im Deutschen, wie wenn ich sage, ich habe gegessen, dann ist das ja vor dem Essen das Wort, kommt das Haben und das GE vorgestellt, damit man weiß, okay, das ist in der Vergangenheit. In der Navi-Sprache ist das zwischen den Worten passiert das, ist dieser Einschub passiert der. Das ist sozusagen eine Besonderheit, die jetzt ungewöhnlich ist für einen westlichen Sprecher. Die komplette Entwicklung, die dauerte 4 Jahre, also wirklich von 2005 bis 2009, bis der Film erschienen ist, hat er daran lang gearbeitet. Er mixte dann vor allen Dingen Polynesisch und Hawaiianisch miteinander, also das waren so 2 Referenzpunkte für ihn, von denen er ausgegangen ist. Er fügte aber besonders, was so ein bisschen auch eine große Besonderheit ist, auch wenn man den dann hört, dann das Navish, sind sogenannte Ejektive. Das sind 3 Laute, die er sich überlegt hat. Die sind, also ausgeschrieben ist das KX, PX und TX. Da spricht man nicht, oder das wird nicht so ausgesprochen, dass, indem man die Luft aus der Lunge holt, sondern die werden in so einer Stimmritze im Kehlkopf gebildet. Ich kann das nicht wirklich nachmachen oder nur schlecht, deswegen habe ich meinen O-Ton mitgebracht, wie Prof. Rommer das selber ausspricht, nämlich diese Ejektive.
Ton,
Ja, also das sind wirklich die so rausgeschossen kommen, kann man sagen. Könntest du auch kurz nochmal hören?
Ton,
Ja, und das ist dann wirklich, was auch sagt, was für Schauspieler war, die das dann auch lernen mussten.
Ich wollte gerade sagen, da muss man üben.
Da musste man viel üben, damit man das kann, weil das ja auch für westliche, vor allen Dingen, das waren ja dann alles Amerikaner größtenteils und Briten, die da im Film mitgespielt haben, wie jetzt Sigourney Weaver zum Beispiel. Das ist dann sozusagen einer dieser Punkte war, wo man ein bisschen länger gebraucht hat, ehe man diesen Ton dann so rausschießen kann, wirklich aus dem Kopf oder aus der Stimmritze im Kehlkopf. Er sagt aber auch während der Entwicklung bei Interviews, dass er versucht hat, nicht so viele Sprachen miteinander zu mixen, die halt schon existieren, weil sonst verliert das seinen Charakter. Er hat es ein bisschen verglichen wie im Kochen. Man sollte nur halt nicht alle Zutaten, die man im Haus hat, reinmixen, sondern sehr ausgewählt vorgehen. Und er schaute sich auch keine anderen Fantasy-Sprachen an, also wie jetzt klingonisch, um sich da nicht zu sehr inspirieren zu lassen, damit das eine Kopie wird. Was natürlich dann immer die Gefahr ist, dass es dann auch so passiv passiert, dass man sich auf einmal dann Dinge übernimmt. Es war dann aber auch nicht so, dass er das jetzt hauptberuflich unbedingt gemacht hat. Er hat das ein bisschen nebenbei, neben seiner Professorentätigkeit gemacht. Und jedes Mal, wenn James Cameron mit einem neuen Drehbuchentwurf gekommen ist und er wusste, okay, ich muss jetzt diese halbe Seite übersetzen in Navish, dann hat er dann geguckt, okay, welche Wörter habe ich schon und welche Wörter habe ich noch nicht. Jetzt muss ich mir dazu jetzt neue Worte ausdenken. Das war jetzt nicht immer auch dieser Prozess dieser Wortneuschöpfung, der war nicht immer ganz wissenschaftlich. Das lässt sich sehr gut am Beispiel für glücklich, heißt nämlich in der Navi-Sprache Nitram. Und Nitram ist Martin rückwärts. Nee. Und Martin heißt sein Bruder.
Da gibt es übrigens auch dann bei Klingonisch eine schöne Anekdote, erzähle ich dann auch.
Sehr gut, ja. Das sieht man nämlich auch, dass da auch Professoren, die da mega im Thema drin sind, die sich da auch eine ganz komplizierte Grammatik ausdenken, damit das möglichst alienmäßig klingt, damit man sich wirklich da entführen lässt in eine Welt, die man so nicht kennt. Dann muss man aber manchmal dann doch solche Kniffe nehmen, weil einem doch nicht alles einfällt. Dann ist es halt auch mal etwas einfacher. Er hat dann auch mehrere, als dann die Sprache halbwegs gut stand, auch mehrere Beispieltexte eingesprochen und die bekamen dann die Schauspieler und Schauspielerinnen dann zum Lesen und Üben und mit denen hat er dann halt das gemeinsam immer weiter verbessert und den halt auch immer dann korrigiert, auch während des Filmdrehs. Das war auch manchmal ein bisschen schwierig, weil dann halt die Schauspielerinnen und Schauspieler nicht wirklich manchmal auch Bock drauf hatten, weil sie sich eigentlich schon so in dem Drehprozess befanden und dann kommt da noch ein Sprachwissenschaftler und sagt, du hast ja aber gerade das Wort ein bisschen falsch ausgesprochen. Das spricht man nicht A aus, sondern du musst leider alles nochmal machen. Ist natürlich auch nicht so einfach. Er durfte deswegen auch die Sprache nicht zu komplex machen. Also man hat auch, wenn man so eine Sprache komplett neu entwickelt, hat man auch gewisse Grenzen. Er hat sozusagen als Beispiel gegeben, man könnte zum Beispiel einfach machen, wenn in dieser Sprache eine Frage formuliert wird, dann ist das einfach nur ein normaler Satz, der rückwärts gesprochen wird zum Beispiel. Das wäre jetzt ganz logisch im Prinzip, das wäre jedes Mal der Fall, jedes Mal, wenn es eine Frage ist, muss ich den Satz rückwärts aussprechen. Aber das ist für einen Menschen ja einfach total überhaupt nicht nachvollziehbar in dem Sinne und ganz schwer möglich. Deswegen, da man muss sich auch immer an orientieren, dass das dann halt auch Menschen dann irgendwann lernen müssen, diese Sprache. Und die fertige Navi-Sprache, auch mal ein kurzes Tonbeispiel, die klingt dann so im Film. Ja, hast du verstanden, Lukas, ne?
Ja, na klar.
Cameron war dann sogar auch sehr überzeugt von der Arbeit von Paul Frommer. Der hat gesagt, es würde auch das Klingonisch schlagen. Ist besser als Klingonisch.
Naja.
War zumindest seine Meinung, zumindest vor Veröffentlichung des Films, ein bisschen PR natürlich auch mit reingespielt. Aber relativ schnell tatsächlich hat sich da auch eine Fanszene um diese Sprache, um Navi-isch gebildet oder Navi. Da organisierten sich Fans in Social-Media-Gruppen und haben sich auch versucht, so gegenseitig die Sprache beizubringen und zu verbessern. Und irgendwann bekam sogar Paul Frommer Mails, sehr lange Mails, komplett in dieser Sprache geschrieben. Da gibt es wirklich dann einige Enthusiasten, die da sehr dahinter sind und das dann den Leuten beibringen und da voll dahinter sind und auf einmal auch so Fans von dem Film sind, dass sie halt auch die Sprache lernen wollen. Und danach Veröffentlichung des Films blieb diese Community auch ganz gut erhalten, die halt auch dann zusammen mit Paul Frommer diese Sprache immer weiter ausbaut. Also so anfänglich hatte die Sprache so 300 Wörter, jetzt ist man bei über 2400 angekommen und das wächst und wächst. Und Paul Frommer hat auch in einem kürzlichen Interview erzählt, dass es ungefähr 50 Leute gibt, die er jetzt kennt, also wahrscheinlich alle, die Navisch wirklich fast fließend sprechen und sich damit wirklich unterhalten können. Also die können wirklich, wenn die sich in einem Café treffen oder in der Kneipe, dann können die sich wirklich nur auf Navisch unterhalten. Und teilweise gibt es halt Leute, die wirklich schon besser die Sprache beherrschen als er selbst, was sehr krass ist. Und es gab halt auch schon ein Ehepaar, das sich quasi über diese Community kennengelernt hat und durch ihre Fansein für Avatar und dann halt auch besonders für das Interesse an der Sprache.
Das deckt sich ganz, also da deckt sich ganz viel tatsächlich mit dem, was beim Klingonischen auch läuft. Wirklich, sogar die Zahlen sind relativ gleich. Also man geht auch von 40 bis 50 Sprechenden aus.
Ja, aber es ist krass, ne? Also wenn du überlegst, der Film, der an sich vom Einspielergebnis her lange Zeit der erfolgreichste gewesen, jetzt auf Platz 2. Also wahnsinnig viele Leute haben den gesehen, aber dann trotzdem 50 Leute, die dann dass sich so reinfuchsen, dass sie es quasi fließen können. Es ist echt faszinierend, ja.
Navi. Was, hast du ein paar Worte gelernt?
Nicht, also ich hatte dieses eine für Dummkopf. Das wurde auch irgendwie innerhalb der Crew konnte man das müsste ich gerade mal raus, aber das war halt auch einer dieser Ejektive,
ja.
Die mich ein bisschen schwer tat, aber das konnte so richtig rausbrüllen, deswegen war das auch sehr gut dazu geeignet, aber das war auch innerhalb der Crew, hatte man das gerne mal dann gesagt. Aber kannst du dich noch daran erinnern, wo du den Avatar-Film gesehen hast, ob das für dich, wo du gesagt hast, oh krass, diese Sprache, also du verstehst sie natürlich nicht, ja. Aber du merkst, Alter, was für ein Aufwand dahinter ist.
Ich glaube, das ist dann auch sowas, was unterbewusst passiert bei so einem Film, aber man hat auf jeden Fall gemerkt, oder zumindest bilde ich mir ein, dass man gemerkt hat, dass es nicht einfach nur irgendwie Fantasy-mäßig was dahin geht. Weil ich glaube, wenn du einfach nur Fantasy-mäßig irgendwas erfindest, so, was dann einfach nur auf so eine Line passt, dann ist es vielleicht auch ein bisschen schwer, so eine Emotion so richtig rüberzubringen. Also vielleicht interpretiere ich auch zu viel da rein, aber ich glaube, dass man hört unterbewusst, spielt das, glaube ich, mit rein, dass so ein Film echt wirkt irgendwie oder so eine Serie, je nachdem.
Ja. Also ich glaube, dazu beiträgt auf jeden Fall, dass du denkst, es ist Pandora, also diese Welt von Avatar auf jeden Fall irgendwie echt ist und die Leute, die darin leben, irgendwie schon halt, dass es so wirkt, dass die das halt schon seit Jahrhunderten leben auf dieser Welt und es deswegen auch diese Sprache gibt. Das hilft, glaube ich, auf jeden Fall unterbewusst, auf jeden Fall, auch wenn es man aktiv wahrscheinlich nie so mitkriegen würde, was immer auf jeden Fall so ein Effort ist, den da gewisse Leute betreiben. Den hätte sich auch nur einige leisten können, wenn du halt wie James Cameron halt so viele Jahre Zeit bekommst von den Geldgebern und sagst hier, wenn du 10 Jahre an dem Film arbeitest, dann dauert es halt 10 Jahre und dann hat man natürlich auch die Zeit, sich eine Sprache auszudenken.
Ja. Kann man dann machen. Ja, also wie schon gesagt, da gibt es ganz viele Parallelen zu Klingonisch, stelle ich gerade fest. Also alleine, dass man sich vorstellt, du bist irgendwie Sprachwissenschaftler und sitzt da in deinem Büro und erfindest eine Sprache, das war bei Klingonisch im Prinzip auch so. Und auch das, was du gesagt hast mit dem Bruder, Martin rückwärts, auch sowas ähnliches gibt es auch im Klingonischen, denn Nachbar übersetzt auf Klingonisch heißt Jil, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ein kleines J, ein großes I, ein kleines L in der Transkription. Und das ist, weil der Erfinder von dem Erfinder der Nachbar hieß Jil.
Okay, ist simpel.
Also offensichtlich kann man das als Sprachenerfinder machen.
Man kann sich schon gut vorstellen, wie er halt so vielleicht zu Hause sitzt, gerade noch ein paar neue Vokale sich ausdecken muss. Ja. Er guckt aus dem Fenster und ja, okay, alles klar, Nachbar.
Ja, genau, kann man mal machen. Ich würde in das Klingonische gerne einsteigen, wieder mit was Klingonischem. Also ich habe vorhin schon bewiesen, dass mein Klingonisch nicht das allerbeste ist. Also ich werde wahrscheinlich,
aber es ist da.
Es ist da.
Du kannst dir einen Kaffee bestellen.
Ja, nee, das nicht.
Vielleicht zum Bäcker gehen.
Aber es ist ja auch dieses formschöne Buch, liegt hier auf dem Tisch.
Lukas hat sich extra was eingekauft.
Das offizielle Wörterbuch, Klingonische Wörterbuch, Klingonisch-Deutsch, auch von Mark Aucrand geschrieben. Also nicht Klingonisch-Deutsch hat er nicht geschrieben, aber Klingonisch-Englisch, wo auch die Grammatik drin steht. Und Ich will einsteigen mit einer Begrüßung. Es gibt tatsächlich im Klingonischen, wenn ich das richtig weiß, nur eine einzige Begrüßungsformel. Normalerweise begrüßt man sich nicht, weil hat man nicht nötig. Ja. Und die Begrüßung ist, wenn dann, Nukhnech. Und das heißt so viel wie, was willst du?
Okay, und das ist halt das Coole. Und dann merkt man direkt halt, weil halt die Sprache dir zeigt, wie die Menschen drauf sind oder wie dieses Volk dann funktioniert.
Ne? Ganz genau. Du definierst im Prinzip schon über die Sprache die Richtung, in die es gehen soll. Also man charakterisiert schon mal die Sprechenden, in dem Fall eben die Klingonen. Klingonen sollen eben so eine raue, kriegerische, unfreundliche, aggressive Spezies sein. Und heute ist Klingonisch eben mehr als Klingonisch am Anfang zumindest war, nämlich nicht nur eine Aliensprache, sondern eigentlich auch die beliebteste, zumindest eine der beiden beliebtesten, wenn man Navi auch noch sieht, der fiktionalen Sprachen der Welt. Dabei war eigentlich die Entwicklung von Klingonisch nicht wie bei Navi, also ähnlich wie bei Navi, aber eigentlich ein bisschen mehr ein Zufall, zumindest, dass sie so entwickelt wurde, wie wir das kennen. Denn zuerst gab es eigentlich nur ein paar Worte auf Klingonisch, die jetzt noch nicht wirklich eine komplexe Sprache oder es gab noch nicht den Gedanken, eine komplexe Sprache zu entwickeln. Und zwar in der Eröffnungssequenz vom originalen Star Trek Film von 1979, also Star Trek The Motion Picture, taucht das erste Mal Klingonisch auf mit ein paar einzelnen Worten und das Ganze klingt so. Das ist alles.
Klingt mir so nach, als ob irgendjemand verletzt wird.
Ja, ich habe so ein paar Pausen zwischendrin weggeschnitten, aber im Prinzip feuert ein klingonisches Kriegsschiff einfach nur ein Torpedo ab.
Okay.
Damit weiß man auch schon, was gemeint ist. Das hatte sich damals tatsächlich der Scotty-Schauspieler, also vom Maschinenchef sozusagen Scotty, James Doohan, ausgedacht. Einfach nur, ja, sollte halt eben genauso aggressiv klingen, wie es dann im Ende klang. Und das war das Klingonisch, denn mehr Screentime haben die Klingonen nicht. Und in der Original Series, also in der TOS, wo Captain Kirk und so weiter aus den 60ern, da gab es zwar schon Klingonen, die hatten noch keine diese markanten Stirnen und so. Und die hatten auch die Sprache noch nicht. Also es gab Klingonisch. Sie sagen zwar, es gibt Klingonisch, aber sie reden immer Englisch. Also
weil Universalübersetzer.
Wahrscheinlich. Oder man hat damals einfach auch gesagt, boah, eigentlich auch egal. Ich weiß nicht genau, warum es die nicht gab. Auf jeden Fall brüllt in diesem ersten Klingonisch der Captain nur diese drei Anweisungen, dass man auf etwas schießen soll. Und der eigentliche Zufall passiert im zweiten Film, in dem auch Klingonisch noch nicht auftaucht. Denn da geht es um eine andere Aliensprache und die heißt Vulkanisch, also das, was Mr. Spock spricht. Und da gab es einen Dialog zwischen Mr. Spock und einer anderen Vulkanierin. Der geht über, weiß nicht, zwei Dialogzeilen irgendwie und der ist aufgenommen worden auf Englisch. Also die unterhalten sich auf Englisch und man hat dann im Schnitt im Nachhinein gesagt, oh, na ja, irgendwie passt das nicht so richtig. Die müssten sich eigentlich in einer anderen Sprache, also in ihrer Sprache unterhalten, weil warum sollten die sich auf Englisch unterhalten? Wir wollen das aber nicht nochmal schießen oder nicht nochmal filmen, weil das wäre ein bisschen zu teuer. Und da haben sie dann gesagt, Mensch, wir brauchen jetzt eine Sprache, die auf die Lippenbewegungen passt, die wir dann overdubben können und dann untertiteln können. Und da haben sie einen Sprachwissenschaftler aus Berkeley angerufen, Mark Aucrand, der dann auch Klingonisch später entwickeln sollte und haben gesagt, hier, also der hat bis dahin für TV-Sender an Untertiteln gearbeitet und so weiter, neben seiner Tätigkeit an der Uni und der hat gesagt, na klar, das mache ich und hat für Star Trek 2 eben diesen kurzen Zweiliner entwickelt, damit der phonetisch passt und zu dieser Entwicklung sagt er Folgendes.
Wing aflami buffix savikam.
And after I did that, I got in my car and was driving away and I was thinking, oh, I just taught Mr. Spock how to speak Vulcan. I thought, that's it, I can die now, everything is okay.
Ja, er dachte, dann war es auch vorbei mit ihm und seiner Karriere bei Star Trek, aber dann kam Star Trek Film Nummer 3 und da sollten die Bösen, die auch einen Haufen Screentime einnehmen sollten, klingonisch sein. Und man erinnerte sich eben an Mark Aucrand und fragte ihn an, ja hier, wir haben da so ein paar Lines in Klingonisch, können Sie vielleicht eine Sprache entwickeln? Und er hat natürlich zugesagt und wollte aber diese Zeilen so plausibel wie möglich machen. Also was hat er sich gedacht? Ich entwickle einfach mal eine Sprache dazu. hat sozusagen als Beispiel oder als Grundlage das genommen, was vorher für den Star Trek 1 Film entwickelt wurde und hat auf dieser Grundlage alles gebaut. Also diese sehr gutturale Sprache, also die in der Kehle viel stattfindet. Also das gibt es mehrere Reibelaute, also wie das kann man als Deutscher ganz gut, aber ich glaube für Englisch Sprechende ist das ziemlich schwierig, diese ganzen Reibelaute hinzukriegen. Und daraufhin hat er eben Klingonisch entwickelt, hat einen anderen Satzbau verwendet, ähnlich wie du das vorhin auch schon für die Navi-Sprache erklärt hast. Er hat auch versucht auf, sagen wir mal, auf typische menschliche Laute nicht zu verzichten, weil das kann man ja nicht, man kann ja nur menschliche Laute produzieren, aber er hat versucht eben in der Sprache unterschiedliche Laute, die normalerweise in vielgesprochenen Sprachen nicht zusammen vorkommen, eben zu kombinieren, beispielsweise, damit es phonetisch so ein bisschen anders wird. Er hat dann zum Beispiel auch sowas gemacht wie Kassetten für die SchauspielerInnen aufgenommen, damit die Klingonisch üben soll können. Er war auch ganz viel am Set und hat mit denen dann geübt und hat denen das dann nochmal erklärt und so. Viel war aber auch dem Sprachgefühl von den SchauspielerInnen geschuldet. Also wenn zum Beispiel beim Set ein Schauspieler oder eine Schauspielerin was falsch gesprochen hat und es klang aber wie Klingonisch, dann haben sie es einfach so gelassen und hat den Rest der Sprache drauf angepasst, weil er gesagt hat, Mensch, was wie Klingonisch klingt, ist eben Klingonisch.
Das ist dann halt der große Vorteil, ne? Wenn man halt gerade so eine Sprache sich entwickelt und die auch gerade dann halt im Film sich noch weiterentwickelt, dass man das einfach sagen kann und das für alle Beteiligten dann eigentlich am einfachsten ist.
Ja. Mark Awkward übrigens ist selbst kein guter Klingonisch Sprecher. Also er erklärt das so, dass er eigentlich das immer nur entwickelt hat. Also es war ein Job und hat rausgehauen und hat es dabei überhaupt nicht gelernt. Also er hat dann irgendwie, jetzt gibt es glaube ich über ich glaube 3000 bis 4000 Wörter und die kommen eigentlich alle von ihm, soweit ich weiß. Und ja, deswegen hat er da nicht... so viel Sprache gelernt eigentlich. Dafür umso mehr andere Menschen mehr. Da Klingonisch heute besteht nämlich meistens aus, sag ich mal, vielen Raumschiffbegriffen. Also alles, was im Prinzip in den Folgen gebraucht wurde. Wir hatten es vorhin schon kurz gesagt, also 20 bis 50 Leute sprechen Klingonisch fließend. 2000 bis 3000 Menschen haben wenigstens Grundkenntnisse. Und es gibt sogar das Klingon Language Institute.
Cool.
Das hat ungefähr 2500 Mitglieder. Und tatsächlich eine Zeit lang im Logo von Wikipedia steckte mal ein klingonisches R drin. Das ist ja dieser Globus mit den Puzzleteilen, mit unterschiedlichen Buchstaben drin und Zeichen drin. Und da steckte mal ein klingonisches R drin.
Aha.
Es gibt auch immer wieder Übersetzungsprojekte in Klingonisch. Hamlet gibt es auf Klingonisch. Es gibt das Gilgamesch-Epos auf Klingonisch. Es gibt den kleinen Prinzen auf Klingonisch. Ich meine, warum nicht? Und Mark Awkward kreiert ab und zu, auch wenn er nicht beauftragt wird, mal ein paar Worte für das Klingon Language Institute zum Beispiel, um die Fans irgendwie bei Laune zu halten. Und viele Fans akzeptieren auch nur das, was Mark Awkward als Klingonisch definiert, als Klingonisch, weil sie ihn sozusagen als Herr über diese Sprache ansehen. Und damit komme ich eigentlich so zu der Grundfrage, die ich eigentlich stellen will. Was hat denn Klingonisch eigentlich mit der DDR zu tun?
Wow, okay. Den Twist habe ich jetzt nicht kommen sehen.
Genau, habe ich mir fast gedacht. Nein, ich erkläre es aber. Denn vielleicht muss man erstmal die Frage stellen, wem gehört denn eigentlich die Sprache, jetzt Klingonisch in dem Fall, und wem gehört eine Sprache überhaupt? Also im Fall von Klingonisch gehört die jetzt Paramount, weil die beauftragt haben damals. Gehört die jetzt Mark Awkward, weil er sozusagen als Vater dieser Sprache angesehen wird? Gehört die den 2000, 3000, 4000 Klingonisch Sprechenden oder gehört die den Klingonen? Ich meine, ich weiß es nicht. Und das ist ja bei, ich sag mal, natürlichen Sprachen auch der Fall. Also wem gehören die eigentlich? Und ich würde mal die These aufstellen, wer Macht über die Sprache hat, hat auch Macht an sich. Also ist Sprache Macht am Ende. Und da würde ich einen kleinen Exkurs anschließen, denn Sprache beeinflusst ja unser Denken. Der Sprachwissenschaftler Josef Klein sagt, Begriffe, in denen wir denken, prägen das Bild von der politisch-sozialen Wirklichkeit und beeinflussen unser Verhalten. So. Mhm. Also Sprache wirkt, kann man zusammenfassen, auf zwei Arten politisch. Einmal auf der Systemebene, also allein durch ihre Struktur wirkt sie schon mal politisch. Das nennen die SprachwissenschaftlerInnen Ich hoffe, ich spreche, mein Französisch ist eine Sprache, die ich nicht beherrsche, also langue geschrieben.
Longue.
Long, ja, long. Danke. Hattest du Französisch?
Ja.
Ja, ich auch.
Aber reden wir nicht drüber, wie gut wir das.
Reden wir nicht drüber.
Aber ich glaube, man muss ungefähr so aussprechen.
Long, okay. Long. Genau, sie übt also durch ihre Funktion Macht, also als, aus, also über, über ihre anonyme Struktur. Und das Zweite sind eben die AkteurInnen, die in der Praxis Sprache ausüben. Das heißt, Parole müsste es heißen eigentlich, also Parole. Das ist dann die Praxis. Und jetzt mal eine Frage an dich, Martin. Wer hat bei uns im Land die Macht?
Oh, große Frage. Das sind natürlich die Leute, die Unternehmen, die reichen Leute. Mhm. Nee, also ich sehe jetzt auch, woher der Vergleich mit der DDR kommt.
Ja.
I see what you did there. Also ich glaube, das auf jeden Fall auch, dass das durch Sprache wieder die Realität ja schaffen und auch kreieren. Und du kannst ja auch, du siehst ja auch dadurch diejenigen, die einen größeren Wortschatz haben, die fremd mit Fremdwörtern besser umgehen können, das sind ja auch meistens die besser gebildeten. Und warum sind die besser gebildet? Ja. Das hat ja wahrscheinlich auch seine politisch-gesellschaftliche strukturelle Ursache.
Komme ich noch drauf.
Und deswegen glaube ich auf jeden Fall, dass diejenigen, die sich ja komplizierter ausdrücken können, jetzt in dem Sinne, oder halt die Sprache besitzen, um halt auch in gewissen Berufsfeldern überhaupt aktiv sein zu können, sag ich mal, brauchst du ja eine gewisse Bildung und eine gewisse Stellung innerhalb der Gesellschaft. Und da kannst du halt auch mit deiner Sprache Druck ausüben auf Leute. Deswegen glaube ich auf jeden Fall auch, je feiner die Sprache ist und je mehr du bestimmen kannst, was gesagt wird und was nicht gesagt wird, desto mehr Macht hast du auch. Und man sieht es ja auch schon allein daran, dass so diskriminierende Sprache, also du bist ja immer meistens bevor eine bestimmte Minderheit so auch körperlich unterdrückt wird sie erstmal per Sprache unterdrückt, indem es dafür bestimmte Wörter gibt, um sie einzuteilen. Oder Wörter eben nicht gibt. Das ist natürlich auch, wenn es fehlende Wörter gibt. Ja, ja. Das sagt ja auch ganz, ganz, ganz viel. Deswegen, ja.
Ja, also die Leute, die, also du hast schon ganz, ganz viel, gesagt von dem, worauf ich hinaus will. Aber ich habe jetzt mal die grundgesetzkompatible Antwort gewählt, nämlich die Person, die gewählt wird, hat natürlich die Macht.
Aber also demokratisch gewählt?
Ja, genau. Demokratisch gewählt. Und deswegen ist es bei uns im Land auch so wichtig, Mehrheiten zu organisieren. Und wie macht man das? Natürlich mit Sprache. Deswegen sind westliche Sprachen oder sagen wir mal Sprachen, die in unseren westlichen Demokratien gesprochen werden, hauptsächlich persuasiv, also überzeugend. Ja. Das heißt, meine Sprache hat auch jetzt gerade natürlich die Funktion, auch dich von meiner These zu überzeugen, beziehungsweise die HörerInnen von meiner These zu überzeugen oder von meinen Thesen oder dafür zu überzeugen, zum Beispiel diesen Podcast weiter anzuhören. Und ein anderes wichtiges Beispiel dafür, wie wichtig Sprache ist, ist zum Beispiel auch auf so einer Bedeutungsebene, nämlich wir können auch über einzelne Worte ganz viel Macht ausüben. Das hast du auch gerade schon angerissen. Zum Beispiel nicht nur, indem wir einzelne Bilder erzeugen im Kopf, sondern ganze Argumentationsmuster im Kopf erzeugen. Beispielsweise, ich werde jetzt ein Wort sagen und du sagst mir, was dir dazu einfällt. Ich verspreche dir, es ist nicht nur ein Gedanke, den du dazu hast, Flüchtlingswelle.
Ja, Framing.
Genau. Dazu ein. Ja, genau. Und da bist du auch schon wieder auf so einer Metaebene. Ja. Ne? Also du hast so eine ganze, ganz viele verschiedene Argumentationsmuster. Also erstmal hat man natürlich diese Metapher, eine Welle. Man hat dadurch insinuiert irgendwie eine Bedrohung. Es ist aber auch zu einem Schlüsselwort geworden, wie du gesagt hast, ne, für Framing. Also man kann daran den Begriff des Framings gut erklären, ist damals auch viel gemacht worden. Und der Begriff hat es ja trotzdem irgendwie, zumindest für eine gewisse Zeit, in den Alltagssprachgebrauch ganz vieler und auch in den Medien geschafft. Und das ist ja eigentlich in dem Fall jetzt auch was Verheerendes, ne? Weil allein dieses Wort ja schon Stimmung macht.
Und halt Menschen nicht mehr als Individuum sieht, sondern als Naturkatastrophe.
Naturkatastrophe, ganz genau. Also und das ist nur ein Beispiel für so ein Schlüsselwort, würde ich einfach mal sagen. Und da kommen wir jetzt zum historischen Beispiel, nämlich zur DDR. Denn in der DDR wurde eben auch Sprache sehr politisch verwendet. Man kennt das zum Beispiel aus vielen DDR-Zeitungstexten, wenn man sich mal in dem Neuen Deutschland von vor 1990 mal rumliest, wie da geschrieben wurde. Aber auch wenn man sich jetzt mal so die aktuelle Kamera DDR-Nachrichtensendung mal anhört, wie da Sprache verwendet wird, das ist mitunter ganz anders als bei uns.
Hier ist die aktuelle Kamera. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Anlässlich der 10. Weltfestspiele der Jugend und Studenten gaben das Zentralkomitee der SED, der Staatsrat und der Ministerrat der DDR gestern Abend in Berlin einen Empfang. Gemeinsam mit Erich Honecker und Willi Stoph waren erschienen die Mitglieder des Politbüros der ZK der SED, Hermann Axen, Friedrich Ebert, Gerhard Grüneberg, Kurt Hager, Werner Kolikowski, Werner Lamberts, Günter Mittag, Erich Nürnberger, Alfred Neumann, Albert Mattel, die Kandidaten des Politbüros, Georg Ebert, Walter Albert, Daniel Javinski, Günter Teilberg, Erich Hilfe, Marit Müller und Maritisch, sowie das Mitglied des Sekretariats des ZK der SED, Horst Kulus, der Präsident der Volkshammer und weitere Stellvertreter des Vorsitzenden des Staatsrates, Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates, weitere Mitglieder und Kandidaten des ZK der SED, Mitglieder des Ministerrates, des Staatsrates und des Präsidiums der Volkshammer, sowie weitere Persönlichkeiten der Republik. Der Einladung nachgefolgt, der Präsident des WBJ, Roberto Jetzi, der Präsident des ISB, Dusan Kuczak, der Koordinierende Sekretär des Internationalen Vorbereitungskomitees, Dominik Vidal, sowie die Leiter nationaler Delegation und Gäste der 10. Weltspiele.
Ja, ich habe zwischendrin mal ein bisschen vorgespult,
weil der auch dabei war.
Wahnsinn, das ganze Ding ging fast 2 Minuten allein dieser Anmoderation. Und dann kommt dieser Beitrag über die Rede Honeckers und Honecker dankt im Prinzip in seiner Rede nochmal den Leuten. Und das war eine Nachrichtensendung von damals. Ja, und es hatte jetzt nicht das Ziel, die Leute tot zu langweilen. Aber es war eben ganz wichtig, um eben diese Art von Macht, dieses System mit aufrechtzuerhalten. Also natürlich musste jeder genannt werden, das ist natürlich in so einer Partei ganz wichtig, alle Leute sind besonders wichtig. Und es fällt dann neben der Nennung der Namen eben auch so dieser Nominalstil auf, also ganz viele Substantivierungen. Man sagt eben nicht irgendwie, wir sind sehr glücklich, sondern oh Gott, jetzt fällt mir kein Nominalstil dafür ein, irgendwie das Glück ist auf unserer Seite oder irgendwas. Mhm. Ne? Also Hauptsache ganz viele Substantive reingeknallt. Woher kommt es? Die Sprachwissenschaftlerin Birgit Wolf-Bleis geht bei dem Nominalstil zum Beispiel, den führt die zurück auf eine Übernahme des russischen Strukturmodells in der Sprache. Was natürlich, wenn man die Geschichte der DDR und der Sowjetunion mal anguckt, natürlich Sinn ergibt, ne? Hat sich auch in der Sprache eben orientiert an der großen Schwesterpartei, Bruderpartei, am großen Bruder im Osten. Gibt es natürlich noch andere sprachliche oder gab es noch andere sprachliche Phänomene, die zur Bildung einer sozialistischen Persönlichkeit beitragen sollten. Zum Beispiel Neubenennungen, die vorgenommen worden sind. Man sagte dann zum Beispiel Dreiraumwohnung zu einer Wohnung, die eigentlich eine 2,5-Raum-Wohnung war.
Aufgerundet, immer.
Ja, genau. Oder man sagte eben Bürger im höheren Lebensalter für Rentner. Aha. Dann gab es auch diese Gegenbegriffe zum Westen, Polylux, gegen ja. Overhead-Projektor, weil ne? Kaufhalle als Supermarkt oder Werktätiger versus Arbeitnehmer, Kosmonaut, Astronaut auch zum Beispiel. Und das ist aber nicht das Einzige. Es gab nicht nur diese staatliche Wirkung, sondern es gab auch so eine Art, naja, Gegenbewegung, Gegensprache in der Bevölkerung. Zum Beispiel wurde vom Tal der Ahnungslosen gesprochen. Niemals politisch irgendwie auf Würdenträgerebene, sage ich mal, sondern immer so unter vorgehaltener Hand. Ne? Damit das Ministerium für Staatssicherheit, und da ist schon das zweite Beispiel, die Stasi, Horch und Guck, nichts mitkriegt. Oder der antifaschistische Schutzwall wurde ganz frech einfach Mauer genannt. Ja, so was mag ja. man sich mal vorstellen. Also Sprache ist dann auch immer ein bisschen Protest. Aber heute ist ja alles besser, ne?
Nein.
Also was Sprache noch so kann, Sprache kann eigentlich ganz viel. Da könnte man jetzt Aufsätze oder Bücher drüber schreiben. Oder sind auch Bücher drüber geschrieben worden. Aber auch heute, machen wir es mal anders. Ich sag mal rein hypothetisch, ne? Gehen wir jetzt mal davon aus, es gäbe, wie du schon vorhin angedeutet hast, so eine entscheidungsrelevante ExpertInnensprache. Rein hypothetisch, ne? In der wird debattiert, in der findet politischer Sprachgebrauch statt. Man braucht die, um Gesetzestexte beispielsweise lesen zu können, um politische Vorgänge nachvollziehen zu können, dort mitreden zu können, um in den Medien arbeiten zu können beispielsweise. Und was würde das dann rein hypothetisch für Menschen in einem fiktiven Land auch? Was würde das mit Menschen machen, die dort schlechter gestellt werden, beispielsweise aufgrund ihrer Herkunft, durch ihre wirtschaftliche Situation und so weiter, die nicht einfach so einfach einen Zugang zu der Sprache haben, zum Sprachlernen auch haben, weil beispielsweise die Bildung auch so ein exklusives Element.
Das hast du dann auch so, ne? Was wie jetzt einfache Sprache oder so, dass du gerade so bei Behördendeutsch, ja. Wenn du da halt bei Gesetzestexten genau. oder wenn du einen Brief von dem Finanzamt bekommst, dass du es einfach nicht verstehst.
Nicht Behördendeutsch, eine fiktive Sprache.
Genau. Aber jetzt am Beispiel von Behördendeutsch, das könnte man ja auch fiktivisieren.
Ja.
Und dass es dann halt dann auch so ein Konzept wie einfache Sprache gibt, wo man dann einfach, wo es nicht dieses Elitendenken gibt, dass man sich auf so einer hohen Ebene unterhält, sondern das herunterbricht, damit das auch Leute verstehen, die gerade auch erst die Sprache begonnen haben.
Ja, gibt es ja auch mittlerweile zum Glück Bestrebungen in einfacher Sprache, Behördenseiten zu formulieren und so weiter. Das ist jetzt mal positiv. Aber in dem Fall, in unserem fiktiven Beispiel, ist die Sprache dann eben auch ein Instrument, um Menschen aus Familien mit Migrationsgeschichte beispielsweise vielleicht, weiß ich nicht, auszuschließen? Also festigt so eine Sprache vielleicht am Ende auch Klassenunterschiede?
Oh mein Gott.
Wir stellen nur Fragen. Ja,
genau. Jetzt sind wir wieder beim Kapitalismus.
Und wer hätte gedacht, da sind wir nicht nur beim Kapitalismus, sondern auch beim Klingonischen. Denn Amtssprache des Klingonischen Imperiums ist natürlich Klingonisch. Aber wie unterhalten sich Klingonen international bzw. interplanetar? Englisch. Denn Englisch wird nur gesprochen von Angehörigen höherer Klassen auf Kronos und sowie der militärischen und politischen Führung. Das heißt, die Sprache ist eine Art Statussymbol oder eine Art Rangzeichen. Wenn du Englisch sprichst, dann bist du was Besseres. Damit sollen untenstehende Klingonen ausgeschlossen werden. Und das Ganze geht auch andersrum, denn sind nicht Klingonen anwesend, also beispielsweise Leute von der Föderation, dann wird ausschließlich Klingonisch gesprochen, weil dann will man natürlich die Leute ausschließen.
Siehst du, das ist auch einfach sehr flexibel.
Es ist auch sehr flexibel. Und ähnlich ist es auch im Klingonischen mit den Dialekten, denn es gilt immer sozusagen der Dialekt des Herrschers, der gerade an der Macht ist, als vorherrschender Dialekt, wird zum vorherrschenden Dialekt erhoben und Personen, die einen anderen Dialekt sprechen, ja, die sind eben stehen irgendwo da hinten an. Ja, das ist eine These, die ich gerade bewiesen habe, ist also fiktionale Sprachen sind eine gute Metapher für Sprache allgemein. Zumindest Klingonisch ist eine gute Metapher für Sprache allgemein. Letzter Beleg dafür ist eine andere Sprache, die Mark Okrent entwickelt hat, nämlich die Sprache der Atlanta in Disneys Atlantis von 2001. Denn diese Sprache gibt eigentlich so den Zugang oder zeigt, wie wichtig der Zugang zu Wissen ist. Und wie der über die Sprache funktioniert. Atlantisch oder die Sprache der Atlanta ist erstmal ganz anders als Klingonisch. Also Klingonisch, habe ich ja schon erzählt, soll eine Aliensprache sein und Atlantisch basiert auf Vorgängern von indoeuropäischen Sprachen, zum Beispiel Lateinisch oder Griechisch ist da mit drin, aber auch so ein altes Hebräisch ist mit drin. Und das hört man auch ganz gut, wenn man sich Atlantisch mal anhört.
Kageme wegene pret.
Kagegene vego nos preduces esenen.
Ita sum amiciviator.
Dices linguam Rome.
Parlez-vous français?
Oui, monsieur.
Ich spreche mein Sprach.
Das Geniale an diesem Beispiel finde ich, dass du quasi von diesem Atlantisch ins Lateinische, ins Französische kommst und man hat so einen smoothen Übergang.
Und ins Deutsche,
das heißt,
dann.
Und ins Deutsche dann, durch die Synchro, genau. Man sieht also, dass so eine eigentlich so eine Steiger oder eine Entwicklung, ne, so eine Sprachentwicklung, das finde ich eigentlich eine super Geschichte und Mark Okrent wollte, glaube ich, auch genau das. Und noch ein großer Unterschied zum Klingonischen, Mark Okrent hat dazu eine Schrift entwickelt. Im Klingonischen ist Schrift nämlich eher Set-Design und man wollte da niemandem reinkrätschen und mittlerweile hat das KLI, also das Klingon Language Institute, auch so eine Sprache, Schrift versucht zu entwickeln irgendwie. Aber Atlantisch hat er eben eine entwickelt und die Atlanta, also nur ganz kurz zur Geschichte von diesem Atlantis-Film, also die haben ja in so einer Art so kriegerischer Hybris im Prinzip ihre Stadt im Meer versenkt und leben unter Wasser weiter, haben aber ihr kulturelles Wissen sozusagen, haben keinen Zugriff mehr darauf, weil sie können ihre Sprache zwar sprechen, können auch alle anderen Sprachen irgendwie sprechen, weil die Sprache ist ja sozusagen der Urgestein, so der Prä-Babel-Zustand, aber sie können sie nicht mehr lesen. Und deswegen haben sie keinen Zugriff mehr auf ihre Geschichte. Und dann kommt erst Milo mit dem Tagebuch seines Großvaters, hat er eben diese Schrift gelernt und entschlüsselt dann diese Sprache und dann wird auch das Geheimnis dieser uralten Energiequelle in Atlantis entschlüsselt, genau. Also auch da zeigt sich, Sprache ist dann im Prinzip der Zugriff auf Wissen und Wissen ist Macht, also ist Sprache Macht. Also würde ich mal sagen, coole Idee, hä?
Da kann man viel coolen Scheiß sozusagen machen, genau. Ne? Was für viele Storymöglichkeiten du hast. Und ich glaube, das ist auch was vielleicht, also was Filme schon richtig cool benutzt haben. Es gab ja auch in der Vorbereitung zu diesem Filmmagazin haben wir uns ja auch 1984 angeguckt. Also die Buchvorlage und dann halt auch die Verfilmung. Da gibt es ja auch diese Gedankenverbrechen, wie es heißt, und deswegen halt auch so gewisse Worte verboten sind. Also Sprache, gewisse Sprache ist verboten, was auch einfach ein Mittel ist, um Unterdrückung zu zeigen. Aber das ist wahrscheinlich auch noch was, da gibt es noch so viele Möglichkeiten, die man machen kann. Also ich finde so Star Wars ist wahrscheinlich eher so ein Negativbeispiel, wie man Aliensprache einsetzt.
Okay.
Weil da gibt es ja Basic, ist im Prinzip Englisch. Das, was jeder versteht, was dann auch synchronisiert wird, und dann gibt's halt, wie Jabba so hart spricht, wie die Druiden sprechen, wie die ganzen anderen Aliens, die noch so in Star Wars vorkommen, wo es im Prinzip das auch immer nur, wenn man das ein bisschen häufiger in den Filmen sieht, auch so die gleichen 10 Samples sind, die sich nur wiederholen. Und da ist es im Prinzip auch nur, häufig sind das dann auch so kleine, es gab es im letzten Star Wars so einen Film, diesen Babu Frick, diesen kleinen Mechaniker, der spricht halt auch so eine komische Aliensprache. Und das ist im Prinzip nur, ach, ist der süß und ist das lustig. Ja. Und diese Sprache.
Comic Relief,
die ganze Zeit. In Comic Relief. Ja. Und das ist halt gerade diese Aliensprachen in Star Wars, die sind halt nie, die werden nie zu irgendwas mehr als eingesetzt, als einfach nur, guck mal, den verstehen wir nicht. Oder halt auch die Wookies. Das ist halt auch, und wir als Zuschauer, es wird ja auch selten untertitelt. Das heißt, wir kriegen das immer nur von anderen Charakteren gesagt. Und es sind eigentlich dann immer Figuren, das sind Bösewichte oder halt irgendwelche Comic-Reliefs, über die man sich lustig macht. Und im Prinzip Basic, also das Englische oder dann halt das Deutsche, wenn es übersetzt ist, bleibt halt so, dass die Zentrale und sozusagen dieser westliche Blick, dass nun mal alles sich am Englischen orientiert und alle anderen Sprachen sind halt nur so nebenbei. Die sind jetzt auch nicht so wichtig für die Geschichte. Genau. Das interessiert uns eigentlich nicht. Und da könnte halt Star Wars wesentlich mehr, also Star Wars beschäftigt sich sowieso ein bisschen zu wenig vielleicht mit sowas wie Diskriminierung vielleicht innerhalb des der Föderation vielleicht und der Galaxie. Kommt vielleicht könnte man auch mehr mitmachen. Da könnte man gerade mit der Sprache halt viel machen, dadurch, dass man so viele Alien-Völker mittlerweile hat. Ist das zum Beispiel eine Sache, die da, glaube ich, noch zu wenig eingesetzt wird.
Ja, überleg mal, wie teuer das wäre für all die jetzt eine richtige Sprache für all die, zu entwickeln.
Ja. Aber müsste man ja eigentlich fast nicht. Nee. Weil man hat ja jetzt schon mal so eine Grundlage und man könnte ja dann trotzdem, vielleicht könnte man was machen jetzt ohne auch, man könnte ja, ich finde ja an sich diesen Kniff ganz interessant, dass halt der Zuschauer das nicht versteht, aber manche Charaktere im Film verstehen diese Sprache. Dann könntest du vielleicht noch cooleren Scheiß machen. Ja. Das war halt zumindest so in Stellen halt bei dem Solo-Film, wo dann halt Han Solo zum ersten Mal auf Chewbacca trifft und die dann unter da noch nicht das Klingo, das Wookiee versteht und du erst so nach und nach im Film eine Verbindung spürst und dann das, wenn er ihn irgendwann dann doch versteht, dass es dann halt ein großer Moment ist, okay, jetzt sind sie auch Freunde sozusagen, nicht nur, weil sie sagen, wir sind Freunde, sondern weil sie auch verstehen.
Sie verstehen sich, ja. Das ist, deswegen. Ja, Sprache super. Super spannend. Hätte ich nicht gedacht, dass mein Studium nochmal zu was Nütze ist. So eine Filmmagazin-Folge.
Siehst du, man studiert nie umsonst.
Naja. Ja, hat viel Spaß gemacht wieder. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder, würde ich sagen. Wahnsinn. Komisch, ne?
Ist das nicht komisch, ja.
In 2 Wochen hören wir uns wieder, dann wieder mit einem Thema und 2 unterschiedlichen Geschichten dazu. 2 unterschiedlichen Perspektiven im Idealfall. Bis dahin schaut viele Filme. Ich glaube, am Donnerstag geht Kino wieder so ein bisschen los mit den ersten Hollywood-Filmen. So.
Okay.
Aber trotzdem Abstand halten. Ne? Ihr wisst Bescheid.
Ja. Geht dann nicht, wenn ihr euer Klingonisch üben wollt, nicht zu nah an den Gesprächspartner ran.
Klingonisch ist, glaube ich, für die, auch weil das halt so kehlenlastig ist und so, auch total schlecht, weil das verbreitet ganz viele Aerosole. Also lieber jetzt aufs Klingonisch sprechen in geschlossenen Räumen verzichten.
Und damit, das ist dann so im Kino so ein Schild.
Hier bitte nicht Klingonisch
sprechen. Bitte nicht Klingonisch sprechen.
Und damit bis in 2 Wochen.
Macht's gut.
Eine Einfachtonproduktion 2020.